Die Welle war riesig. Sie mochte an die 30 Meter hoch sein, eine senkrechte Wand aus tosendem schwarz-grünem Wasser. Wenige hundert Meter trennten sie noch vom Ufer, aber sie näherte sich mit der Geschwindigkeit eines Eilzuges. Und das bedeutete, dass ihnen allenfalls Sekunden blieben bis zur Kollision. Ein senkrechter Aufstieg würde sie auf halber Höhe mit dem gigantischen Brecher kollidieren lassen. Flohen sie dicht über dem Boden landeinwärts, sparten sie zwar die Zeit für den Aufstieg, aber dennoch würde sie das Wasser einholen. Der Tsunami war auf alle Fälle schneller und außerdem mussten sie den Bell zuvor wieder landeinwärts wenden. Auch dafür reichten die verbleibenden Sekunden nicht. In einem Anflug von Distanziertheit fragte sich Johansson, wie er den Anblick der senkrechten Wasserfront ertrug, ohne darüber den Verstand zu verlieren. Dann holte ihn die Wirklichkeit wieder ein, als der Pilot das einzig Richtige tat, indem er den Helikopter zugleich rückwärts und in die Höhe steuerte. Die Nase des Bell senkte sich ab. Für die Dauer eines Augenblicks war der Erdboden durch die Cockpitscheiben zu sehen, aber sie stürzten nicht darauf zu, sondern bewegten sich in aufstrebendem Rückwärtsflug vom Boden und von der heranrasenden Welle weg. Der Bell heulte auf, als wolle das Getriebe explodieren. Johansson hatte nie geglaubt, dass ein Helikopter zu einem solchen Manöver fähig sei. Vielleicht hatte es nicht mal der Pilot geglaubt, aber es funktionierte. Die kollabierende Welle geiferte ihnen nach wie ein hungriges Tier. Sie fegte über den Strand und begann, in sich zusammenzustürzen. Berge aus Gischt folgten dem Bell auf seiner irrwitzigen Flucht. Der Tsunami brüllte und kreischte. Im nächsten Moment erschütterte ein fürchterlicher Schlag den Helikopter und Johansson wurde gegen die Seitenwand geschleudert, gleich neben die offene Tür. Wasser klatschte ihm ins Gesicht, sein Kopf knallte gegen die Bordwand und er sah dunkelrote Blitze. Seine Finger bekamen Metall zu fassen, eine Strebe krallten sich daran fest. Stechender Schmerz durchraste ihn. Er vermochte nicht zu sagen, ob das schreckliche Brausen in seinen Ohren noch von der Welle herrührte oder schon aus seinem Kopf kam, ob sie stiegen oder fielen. Sein einziger Gedanke war, dass die Welle sie am Ende doch gekriegt hatte und dass sie nun zerschmettert würden, und er wartete auf das Ende. Dann klärte sich sein Blick. Die Kabine hing voller Sprühwasser. Zerfetzte graue Wolken trieben über ihnen dahin. Sie hatten es geschafft. Sie waren entkommen. Der Helikopter stieg weiter, wobei er eine Kurve flog, so dass sie nun die Küste unter sich erkennen konnten. Aber es gab keine Küste mehr. Dort unten war nichts außer einer wilden Flut, die mit unverminderter Geschwindigkeit vorwärts drängte und das Land verschluckte. Die Station war verschwunden. Weit entfernt zur Rechten, wo die Steilküste begann, explodierten glitzernde Gischtfontänen an den Klippen und schossen endlos empor in den Himmel, weit über die Flughöhe des Bell hinaus. Sie setzten der Welle nach, doch die Wassermassen rasten schneller über den Untergrund dahin, als der Helikopter zu folgen vermochte. Eine Anhöhe kam in Sicht. Die Flut schoss darüber hinweg und ergoss sich schäumend in die dahinterliegende Ebene, kaum in ihrer Geschwindigkeit gebremst. Flach, wie das Gelände hier war, würde sie kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Johansson sah die Ebene übersät mit weißen Flecken und erkannte, dass es Schafe waren, die in wilder Flucht davonstoben. Und dann waren auch die Schafe verschwunden. Eine Küstenstadt, dachte er, wäre ausradiert worden. Nein, falsch. Sie wird ausradiert werden. Nicht nur eine. Annähernd jede Stadt, die an den Küsten der nördlichen Meere lag, würde im Mahlstrom versinken. Der Tsunami, wo immer er entstanden war, breitete sich in diesem Augenblick ringförmig aus, wie es seiner Natur entsprach. Seine zerstörerische Wucht würde bis nach Norwegen reichen, bis nach Holland, Deutschland, Schottland und Island. Schockartig wurde ihm bewusst, welche Katastrophe sich da ereignete. Und er krümmte sich, als habe ihm jemand ein glühendes Eisen in den Unterleib gestoßen. Ihm fiel ein, wer gerade in Svegesundet war.